Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Stechmücken, die Malaria übertragen, werden resistenter gegen Insektizide. Aber Seife könnte helfen. Das schreiben Forschende aus Texas in einem Fachmagazin. Sie haben versucht, die Wirkung von Neonicotinoiden zu verbessern. Diese Wirkstoffe töten Moskitos, aber nicht alle Arten, es sei denn, man verstärkt sie. Das geht zum Beispiel mit Pflanzenölen. Die US-Forschenden sagen jetzt, dass Seife ähnliche Eigenschaften hat und deswegen haben sie getestet, wie effektiv ein Gemisch aus den Pestiziden und Seife ist. Ergebnis: Statt nur jeder dritten starben alle Mücken, die mit dem Gemisch in Berührung kamen. Die Forschenden wollen jetzt noch genauer herausfinden, wie viel Seife genau nötig ist, um die Wirkung der Neonicotinoide zu verbessern. Das könnte bei der Bekämpfung der Malaria helfen. Noch 2021 waren laut Weltgesundheitsorganisation fast 620.000 Menschen weltweit daran gestorben. Menschen leben unterschiedlich klimaschädlich, oft individuell. Wie viele Treibhausgase eine Person verursacht, hängt laut einem Bericht der Organisation Oxfam aber auch damit zusammen, wie viel Geld sie hat. Reichere verursachen im Schnitt deutlich mehr Treibhausgase als ärmere Menschen. Im Jahr 2019 hat demnach das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viel CO2 ausgestoßen wie die 5 Milliarden Menschen, die die ärmeren 2/3 ausmachen. Das liegt dem Bericht zufolge an Konsumverhalten und Lebensstil. Bei reicheren Menschen mit im Schnitt mehr Flugreisen und größeren Häusern, in Extremfällen auch Privatjets, Yachten und Luxusvillen. Zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung gehörten 2019 Personen mit einem Jahreseinkommen von umgerechnet etwa 130.000 Euro. Was im Vergleich von reicheren und ärmeren Ländern auffällt, zeigt sich laut Oxfam auch innerhalb Deutschlands. Hier verursachte das reichste Prozent der Bevölkerung in einem Jahr rund 83 Tonnen CO2 pro Kopf. 15 Mal so viel wie ein Mensch in der unteren Wohlstandshälfte. Kleinkinder können das schon relativ früh. Man zeigt auf etwas und die Kinder schauen auf das Objekt, auf das gezeigt wird. Objektbezogene Aufmerksamkeit nennt man das. Bei vielen Hunden ist das anders. Sie schauen auf den Finger und denken, es geht um die Richtung. Es gibt aber Hunde, die schauen auf das Objekt und kapieren, worum es geht. Ungarische Forschende wollten wissen, warum das so ist. Dafür haben sie Hunden zwei runde Teller im Raum hingestellt. Immer lag das Leckerli auf einer Seite. Das lernten die Hunde schnell. Dann wurden in einem zweiten Test wieder zwei Teller aufgestellt. Dieses Mal war es ein runder und ein eckiger Teller. Und das Leckerli lag immer auf dem eckigen Teller. Die Teller wurden dann immer unterschiedlich im Raum verteilt. Die Hunde mussten sich also auf das Objekt konzentrieren, den eckigen Teller. Am besten schnitten in dem Test Border Collies ab. Die Hunderasse gilt als besonders intelligent. Objektive Aufmerksamkeit scheint also mit kognitiven Fähigkeiten zusammenzuhängen. Von Zyklon Idai waren 2019 Millionen Menschen im Südosten Afrikas betroffen. Es gab mehr als 1000 Todesopfer und gewaltige Sturm- und Flutschäden. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die Folgen von Idai auf die Tierwelt genauer untersucht, im Gorongosa-Nationalpark in Mosambik. Die Tiere dort werden mit einem ausgedehnten Netz von Kameras, mit GPS-Halsbändern und anderen Instrumenten beobachtet. Ob sie die Fluten überlebten, hing laut der jetzt veröffentlichten Studie insbesondere von ihrer Körpergröße ab. Das zeigen verschiedene Antilopenarten. Von den kleinen Oribis und dem kaum größeren Riedböcken starb jeweils rund die Hälfte der Population. Dagegen überlebten fast alle Buschböcke. Sie konnten sich durch ihre Körpergröße auf Hügel und große Termitenbauten retten, die quasi zu Inseln wurden. Von den noch größeren Antilopen starben gar keine Exemplare. Die Forschenden empfehlen Parks deshalb, vor einem extremen Unwetter eher kleine Tiere in Sicherheit zu bringen. Palmfarne stehen heute in vielen Wohnzimmern. Manche Arten dienten aber schon den Dinosauriern als Futterquelle oder sind sogar noch älter. Denn Fossilienfunde zeigen, dass die ersten Palmfarne wohl schon vor rund 300 Millionen Jahren aufkamen. Forschende aus mehreren Ländern hat die Frage beschäftigt, warum viele der Farnarten im Laufe der Zeit ausstarben, manche aber bis heute überdauerten. Dafür analysierten sie fast 180 Fossilien aus einem Dutzend Fundorten weltweit. Die Antwort brachten Stickstoffisotope in den versteinerten Blättern. Dabei machte es laut Studie wohl den Unterschied, ob eine Farnart den Stickstoff direkt aus dem Boden oder mit Hilfe von Knöllchenbakterien aufnahm. Die Symbiose mit den Bakterien sicherte offenbar das Überleben der Art bis heute. Die Forschenden vermuten, dass Farne ohne die nützlichen Helfer der zunehmenden Konkurrenz mit den Blütenpflanzen zum Opfer fielen. Ich trinke lieber Weißwein, von Rotwein bekomme ich Kopfschmerzen. Kann sein, dass das in Zukunft nicht mehr so sein muss. Ein US-Wissenschaftsteam hat möglicherweise das Rätsel geknackt, warum bestimmte Menschen, kurz nachdem sie Rotwein getrunken haben, Kopfschmerzen bekommen. Demnach könnte der Pflanzenstoff Quercetin eine Art Kettenreaktion auslösen. Quercetin wird in der Leber in Einzelteile zerlegt. Eines dieser Einzelteile blockiert wohl ein bestimmtes Enzym. Dieses Enzym hilft eigentlich dabei, Giftstoffe aus dem Rotwein abzubauen. Wird das Enzym aber blockiert, sammeln sich diese Giftstoffe an. Das kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwitzen und roten Wangen führen. Das Team sagt, Quercetin kommt in der Schale und in den Kernen der Trauben vor und ist etwa davon abhängig, wie viel Sonne die Trauben abbekommen. Unterschiedliche Rotweine können dann auch unterschiedlich hohe Quercetin-Level haben. Leute mit Rotweinkopfschmerzen könnten dann etwa die sonnenverwöhnten Rebsorten mit besonders hohem Level in Zukunft vermeiden.
Deutschlandfunk Nova.